Ich möchte heute Morgen nochmal versuchen, eine Antwort darauf zu geben. Und weil die nun nicht ganz persönlich ausfallen kann, habe ich sie in verschiedene Teile aufgeteilt. Ich möchte zunächst mal mit einer ähnlich klingenden Frage anfangen, die aber letztendlich auf was ganz anderes zielt, nämlich die Frage, warum lebe ich? Nun, wir haben heute auch noch jüngere Gottesdienstteilnehmer da. Ich werde nun nicht zu sehr in die Details gehen, aber lasst mich so viel sagen, es ist eine Folge biologischer, genetischer und biochemischer Abläufe, die da dafür sorgt, dass wir irgendwie alle in der Existenz sind. Global betrachtet würde die Biologie die Antwort geben, wir sind alle ein Zufallsprodukt der Evolution, ist halt irgendwie alles so gekommen. Und die Biologie oder die Wissenschaft allgemein wird zu dem Wozu keine Antwort liefern können. Denn wozu setzt einen Zweck voraus. Das Warum ist einfach eine Abfolge, eine Kausalität. Da gibt es Ursache und Wirkung und dann kann man sagen, das ist so. Aber wenn es nur einen blinden Prozess gibt, der das Ganze auslöst, dann gibt es kein Wozu. Ein Zweck braucht immer eine Intelligenz. Ich habe euch heute zwei Dinge mitgebracht. Das erste zeige ich euch jetzt hier. Vielleicht habt ihr euch schon manchmal gefragt, warum ich so ein komisches Ding in der Hand halte. Das ist ein Laserpointer bzw. eine Fernsteuerung für meinen Laptop. Und jetzt stelle ich die Frage, warum ist dieser Laserpointer heute hier? Nun, die Antwort ist relativ einfach, ich habe ihn mitgebracht. Ich könnte auch sagen, jemand hat ihn hergestellt. Aber das beantwortet uns nicht die Frage, wozu er da ist. Wozu ist dieser Laserpointer da, hat nichts damit zu tun, ein bisschen was damit zu tun, dass ich ihn mitgebracht habe. Denn damit kann ich meinen Computer aus der Entfernung bedienen. Ich kann theoretisch hier ein ganzes Stück weggehen. Jetzt kriegen die Kameraleute Schweiß auf der Stirn. Und ich kann trotzdem meinen Laptop bedienen. Ich kann vorwärts und rückwärts blättern. Und ich kann damit auch, vielleicht seht ihr das jetzt hier, so einen roten Punkt an die Wand werfen. Und dafür ist dieser Laserpointer gemacht. Jemand hat sich was einfallen lassen, hat sich gedacht, wie könnte man denn, vermutlich hat er nun nicht unbedingt an Predigten gedacht, aber an irgendwelche Präsentationen, wie könnte man die irgendwie hilfreich oder was könnte man da tun? Und er hat so ein kleines Ding entwickelt. Und das ist nicht das Warum, sondern das ist das Wozu. Dieser Laserpointer, diese Fernbedienung, die hat einen Zweck, die hat einen Sinn. Und dafür ist er gemacht. Dieser Laserpointer ist nicht zufällig entstanden, sondern der ist geplant worden. Und auch da sehen wir das Wozu. Das braucht einen Zweck, das braucht eine Intelligenz, die dahinter steckt, die sich Gedanken macht, was habe ich vor, wo möchte ich hin, was ist das Ziel? Und dann schaue ich, wie ich dieses Ziel erreiche. Und darüber möchte ich jetzt heute nicht predigen, aber an diesem Punkt ist es wichtig, dass wir uns klar machen, dass ohne einen Schöpfer unser Leben sinnlos ist. Das fällt dem modernen, aufgeklärten Menschen vielleicht ein bisschen schwer, sich dahinter zu stellen, aber ich glaube ganz fest daran und ich glaube, dass es einfach die Wahrheit ist. Ohne diese höhere Macht, ich nenne es jetzt mal ganz neutral, ohne diese höhere Macht, die einen Zweck, einen Sinn, ein Wozu in mein Leben hineingibt, wenn ich nur Zufallsprodukt der Biologie bin, dann ist mein Leben sinnlos. Es gibt zwar ein Warum, aber es gibt kein Wozu, es gibt kein Ziel. Aber für uns gibt es ein Wozu. Es gibt einen Schöpfer. Und dieser Schöpfer, der hat Pläne für uns. Der hat Pläne für dich und für mich. Und wenn wir wollen, dass unser Leben eben nicht nur so vor sich hin plätschert und irgendwie so den biologischen Zwangsläufigkeiten folgt, wir haben heute festgestellt, jemand ist 18 geworden, bei dem geht jetzt die Biologie auch bergab. Oder vielleicht geht bei dir die Biologie mit 40 bergab. Je älter du wirst, desto weiter schiebt sich der Punkt vielleicht auch raus, wie man das so sieht. Früher hast du vielleicht gedacht, mit 30 ist das Leben zu Ende. Als du dann 30 geworden bist, hast du gedacht, na, vielleicht geht es erst mit 40 abwärts. Ich denke inzwischen, dass es mindestens bis 60 ganz gut läuft. Aber ohne diesen Schöpfer in meinem Leben ist alle Biologie letztendlich sinnlos. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, aber ich habe ein bisschen Spaß auf dieser Welt, aber am Ende des Tages, ob du nun nach 40 Jahren stirbst oder nach 60 oder nach 80 oder nach 100 Jahren, was ist groß der Unterschied? Und deswegen möchte ich ein bisschen was zu dem Wozu sagen heute Morgen. Und ich möchte was sagen zu dem globalen Wozu. Wir werden das versuchen, auf zwei Ebenen uns klar zu machen. Ihr werdet das gleich verstehen, auf was ich da raus will. Und es gibt ein persönliches Wozu, da werde ich ganz zum Schluss ein paar Worte dazu verlieren. Also fangen wir mal mit der globalen Ebene an. Wozu gibt es uns Menschen? Das Warum, wie gesagt, das kann man auf verschiedene Arten und Weisen angehen. Aber das Wozu, da gibt uns die Bibel eine klare Aussage. Und die finden wir, wen wundert's, im ersten Buch der Bibel, im ersten Kapitel. Und dort der Vers 26 bis 31. Und Gott sprach, wir wollen Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh auf der ganzen Erde und auch über alles, was auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn, männlich und weiblich schuf er sie. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte und siehe, es war, Dankeschön, sehr gut. So, wenn wir diese Verse anschauen, dann sehen wir, dass die Bestimmung des Menschen, sage ich jetzt mal, wenn wir das so ein bisschen sehen wollen aus diesen Versen, eigentlich drei Dinge hat. Das erste, das ist mehrmals wiederholt worden und ist vermutlich auch das Wichtigste. Gott macht den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn und ich mache sie in meinem Bild und so. Das wird immer wieder wiederholt. So, wir sind im Bild Gottes geschaffen, wir sind Abbild Gottes. Und das Zweite, was wir hören, ist, damit sie herrschen über diese Welt. Zu der Herrschaft werde ich nachher gleich noch ein bisschen mehr sagen. Da haben wir natürlich unterschiedliche Vorstellungen, wie diese Herrschaft aussieht. Und gerade zur Zeit wird ja ganz viel darüber diskutiert und macht sich Gedanken. Und da wird dann auch offensichtlich, dass manche Leute da unterschiedliche Vorstellungen von Herrschen haben. Und das Letzte ist, ist vielleicht nicht ganz so offensichtlich, aber Gott macht den Menschen als sein Gegenüber. Er macht ihn als einer, den er ansprechen kann, mit dem er Gemeinschaft haben kann. Und diese Bestimmung, die der Mensch hatte, die ist im Sündenfall, zwei Kapitel weiter, 1. Mose 3, fast vollständig verloren gegangen. Und ich möchte euch das aus ein paar Bibelstellen ganz kurz zeigen, wie im Neuen Testament vor allem das dargestellt wird, was da alles passiert ist. Und ich möchte anfangen mit Römer Kapitel 3, Vers 23. Vielleicht kennst du den schon auswendig, wenn nicht, lohnt sich, den auswendig zu lernen. Da heißt es, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Vielleicht hörst du das jetzt nicht so direkt raus, aber da ist offensichtlich von diesem Bild Gottes die Rede. Der Mensch hat diese Ebenbildlichkeit Gottes jedenfalls ein Stück weit verloren. Er hat die Herrlichkeit verloren, in der Gott ihn eigentlich gemacht hatte. Die nächsten Punkte, da könnten wir auch verschiedene Bibelstellen anführen, aber ich denke, da brauche ich gar keine Bibelstelle, weil das ist offensichtlich. Wenn du in die Welt reinschaust und siehst, wie Herrschaft ausgeübt wird, dann stellst du fest, dass Menschen, wenn sie dann in eine Herrschaftsposition kommen, diese oft, sage ich mal, nicht so ganz positiv ausfüllen. Herrschaft wird bei uns ganz, ganz schnell zur Machtausübung. Nicht, dass Macht an sich was Schlechtes wäre, aber die Macht, die Gott uns gegeben hat, die Macht, die wir haben über die Natur, die Macht, die wir haben über unsere Kinder, die Macht, die wir vielleicht haben über unsere Angestellten oder was auch immer, diese Macht, die können wir ganz, ganz schnell missbrauchen. Der Auftrag, den Gott dem Menschen gegeben hat, war zu bebauen und zu bewahren. Und die Macht, die wir vielleicht über andere Menschen haben, zum Beispiel über unsere Kinder, die ist nicht dazu da, damit unser Leben einfacher wird. Ihr könnt jetzt mal eine kurze Abstimmung machen, wer den Eindruck hat, dass durch die Kinder sein Leben leichter geworden ist. Ich sehe irgendwie gar keine Hände. So, wenn du Kinder hast, dann ist deine Aufgabe nicht, dass die Kinder dir dienen. Das kommt vielleicht, wenn du Glück hast, später irgendwann mal. Aber zunächst mal investierst du in diese kleinen oder dann auch etwas größeren Wesen ohne Ende. Und das ist die Aufgabe, die du hast als Herrscher. Herrschaft heißt immer, dem anderen zu dienen. Und das ist verloren gegangen. Und zur Gemeinschaft Gottes, ich glaube, da brauche ich jetzt hier auch nichts zu sagen. Ich hoffe, dass ich jetzt niemanden zu positiv einschätze, aber ich glaube, wir haben das schon so oft gehört, dass diese Gemeinschaft mit Gott verloren gegangen ist, wo der Mensch aus dem Garten Eden rausgetrieben wird und Gott sagt, hör mal, das funktioniert so nicht mehr. Und wo Gott sagt, eure Sünden scheiden euch von mir und ihr könnt mich nicht sehen und eure Gebete dringen nicht zu mir durch und so weiter und so fort. So, dieser ganze Plan, dieses ganze Ziel, was Gott mit dem Menschen hatte, ist mal ziemlich komplett in der Tonne gelandet. Durch diese Entscheidung, die Adam und Eva getroffen haben. Aber die gute Nachricht, Gott hat diesen Plan niemals aufgegeben. Gott gibt sich nicht damit zufrieden, dass das kaputt gegangen ist, sondern er hat einen Plan, das alles wiederherzustellen. Und nun wisst ihr das ja schon, wenn in der Gemeinde gefragt wird, wie will Gott das wiederherstellen? Genau, jetzt habe ich euch aufs Glatteis geführt. Ich wusste, dass die Antwort kommt, aber es ist nicht nur durch Jesus. Jesus ist die Grundlage und ist auch richtig insofern. Alles gut. Aber Gott möchte es noch auf eine andere Weise herstellen und das ist die Gemeinde. Okay? Die Gemeinde. Und dazu kommen wir jetzt zum zweiten globalen Wozu. Wozu gibt es eigentlich die Gemeinde? Manche Leute sagen, ja, das würde mich auch interessieren. Ich brauche ja keine Gemeinde. Ich kann mir die Gottesdienste kann man jetzt auf YouTube angucken oder über irgendwelche anderen Kanäle. Oder überhaupt, wozu brauche ich überhaupt einen Gottesdienst? Ich gehe in den Wald, begegne Gott dort. Ich brauche eigentlich niemanden. Ich kann meine Beziehung zu Gott auch so leben. Ich brauche keine Gemeinde. Also, lass mich mal so rum anfangen. Gott bietet uns Wiederherstellung an. All das, was verloren gegangen ist durch den Sündenfall, all das bietet uns Gott an, das wiederherzustellen. Und wir fangen mal an, damit Abbild Gottes zu sein. Und wir lesen das zum Beispiel in Römer Kapitel 8, Vers 29. Römer 8, Vers 29. Da wird uns ein bisschen was von diesem Wozu für die Gemeinde erklärt. Sie alle, also die Gläubigen, die Gemeinde, wenn du so willst, die Gott im Voraus ausgewählt hat, die hat er auch dazu bestimmt, Ziel, wozu? Seinem Sohn gleich zu sein. Nach dessen Bild sollen sie alle gestaltet werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern ist. So, Gott möchte dieses Bild in uns wiederherstellen. Er möchte, dass wir wieder seinem Bild ähnlich werden. Dem Bild seines Sohnes, wissen wir hoffentlich, ist Jesus. Gott möchte das wiederherstellen, dass wir ihm wieder ähnlich sind. Und deswegen möchte er uns umgestalten. Er fängt an, durch seinen Heiligen Geist in unseren Herzen zu arbeiten und an unserem vielleicht ein bisschen verdrehten Charakter und in unseren verdrehten Gewohnheiten und sowas was zu verändern, sodass wir ihm ähnlicher werden. Matthäus 20, Vers 26, da sagt er was zu diesem zweiten Punkt mit dem Herrschen. Er sagt, bei den Königen, da ist es üblich, dass die Könige ihre Untertanen unterdrücken. Aber, Vers 26, bei euch, sagt er, muss es anders sein. Wer unter euch groß sein will, soll euer Diener sein. So, da sagt Jesus das nochmal ganz, ganz klar. Wenn wir herrschen wollen, wenn wir eine Herrschaftsposition haben, dann sollen wir dienen. Wenn du eine verantwortliche Position in der Gemeinde hast, dann ist es immer Dienst. Es ist niemals Herrschen. Vielleicht würdest du sagen, ich habe da Macht, ich kann Entscheidungen treffen, ich habe Gestaltungshoheit oder sowas. Ja, aber das hat ein Ziel und das Ziel ist zu dienen. Die Gemeinde ist nicht dazu da, dass es mir besser geht. Ich bin dazu da, damit die Gemeinde besser funktioniert, damit die Menschen, die zur Gemeinde gehören, besser wachsen können im Glauben, damit Gott in der Gemeinde besser gesehen werden kann, mehr Raum hat, sich mehr entfalten kann. Das ist meine Aufgabe. So, Gemeinde und unser Leben als Glieder einer Gemeinde hat immer was mit Dienen zu tun. Und das Dritte natürlich auch, diese Gemeinschaft, die Gott wiederherstellen will. Dazu würde ich euch gerne 1. Johannes Kapitel 1, Vers 6 und 7 vorlesen. 1. Johannes 1, 6 bis 7. Wenn wir behaupten, wir haben Gemeinschaft mit Gott und gleichzeitig im Dunkeln leben, dann lügen wir und gehorchen nicht der Wahrheit. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut, das Jesus, sein Sohn, für uns vergossen hat, reinigt uns von jeder Schuld. Geht so ein bisschen in die Richtung von dem, was wir heute von Marie-Lou auch gehört haben. So, wir können nicht einfach leben, wie wir wollen. Es ist schon wichtig, dass wir die Gebote Gottes beachten und dass wir in seinen Wegen gehen oder eben, wie es Johannes hier formuliert, im Licht wandeln. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben, das heißt, Johannes geht davon aus, das ist möglich, wir können Gemeinschaft mit Gott haben, aber diese Gemeinschaft mit Gott, die können wir nur dann haben, wenn wir im Licht leben. Das heißt, wenn Gott angefangen hat, uns umzugestalten, wenn wir anfangen, eben auch in diesem Licht zu leben. Und jetzt ist die Frage, wie setzt Gott diesen Plan um? So, wir haben gesehen, er bietet uns in Jesus, das habt ihr ja richtig gesagt, er bietet uns in Jesus diese Wiederherstellung an. Und in der Gemeinde offensichtlich gibt es so ein Feld, wo das passiert, wo wir Gemeinschaft haben, wo wir uns umgestalten lassen, wo wir das Herrschen und das Dienen richtig auf die Reihe bekommen. Und deswegen ist die Gemeinde ein ganz, ganz wichtiger Punkt in diesem Plan Gottes. Und das lesen wir unter anderem in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9. Da richtet er sich an die Gemeinde und er sagt Folgendes. 1. Petrus 2, Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit, und jetzt haben wir wieder ein Wozu, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Nochmal, Gott hat sein Ziel nicht aufgegeben und er will, dass wir dieses Licht, diese Hoffnung, diese gute Nachricht, dass wir die weitergeben. Und dazu hat Gott die Gemeinde in diese Welt gesetzt. So, wozu brauchen wir die Gemeinde? Wir brauchen die Gemeinde deswegen, weil wir diesen Auftrag nicht alleine ausführen können. Wir können diesen Auftrag nicht alleine ausführen, sondern Gott hat uns in eine Gemeinde hineingestellt. Es gibt keine Solo-Christen. Christen gehören immer zu einer Gemeinde. Wir lesen mit unserer Kleingruppe, die sich am Donnerstag hier im Haus trifft, die Apostelgeschichte. Und da wird unter anderem von den Taufen berichtet. Und da kommen die Leute zum Glauben und werden getauft. Und da heißt es immer, und sie wurden zur Gemeinde hinzugetan. An diesem Tag kamen zur Gemeinde so und so viele Leute. Da heißt nicht, die wurden gläubig und die lebten irgendwie verstreut und als einsame Rambos im Dienste Gottes irgendwo. Nein, die gehören zur Gemeinde, die stehen in einer bestimmten Gemeinde. Du kannst im ganzen Neuen Testament lesen, wo du willst, du stellst immer wieder fest, dass das Wirken Gottes und die Art und Weise, wie Gott auch mit uns umgeht, immer mit Gemeinde zu tun hat. Christsein ohne Gemeinde gibt es im Neuen Testament nicht. Es mag einzelne Situationen geben, wo Leute aus Verfolgungssituationen oder vielleicht wegen Krankheit oder sowas Schwierigkeiten haben, diese Gemeinschaft mit anderen zu leben. Aber der Normalfall und so wie Gott sich das vorgestellt hat, ist eben die Gemeinde. Dazu gibt es die Gemeinde. Das ist das Wozu der Gemeinde. Und jetzt komme ich zum dritten und zum persönlichen Punkt. Wozu lebe ich? Und auch für dich hat Gott dieses Ziel nicht aufgegeben. Er hat nicht nur die Gemeinde so im ganz Allgemeinen dazu bestimmt, dass da irgendwie so diese ursprüngliche Vision, die Gott mit den Menschen hatte, dass die da irgendwie auflebt, sondern Gott möchte bei dir persönlich diesen Dreiklang irgendwie wieder zum Leben erwecken. Es beginnt damit, du sollst ihm ähnlich sein. Ich weiß nicht, ob du schon mal diese Stelle gelesen hast, wo Paulus irgendwann mal sagt, nehmt mich zum Vorbild. Selbst wenn du sie noch nie gelesen hast, lass das mal ein bisschen einsinken und überleg dir mal, ob du so einen Satz sagen könntest. Nehmt mich zum Vorbild. Also mir bleibt dieser Satz immer wieder im Hals stecken. Nehmt mich zum Vorbild? Nee, lieber nicht, oder? Nehmt mich lieber nicht zum Vorbild. Und das ist auch was irgendwie so deutlich ist in allem, was wir immer wieder sehen, wo auch Kritik geübt wird am Leib Christi, wo wir einfach merken, wir sind eigentlich nicht so, wie wir sein sollten. Aber das ist das Wozu Gottes für mich. Ich bin gemacht, um sein Bild wiederzuspiegeln. Du kannst nicht sagen, ich bin halt so, wie ich bin. Du bist dazu gemacht, um Gott ähnlich zu sein. Das ist das Ziel, was Gott mit dir hat. Das ist das, wozu du lebst, wozu er dich gemacht hat, damit du ihn widerspiegelst. Gott hat den Menschen gemacht als Abbild von sich selber. Du sollst ihm ähnlich sein. Die Gemeinde wird manchmal in der Bibel auch als der Leib Christi bezeichnet. Nun seht ihr mich. Hoffentlich jedenfalls. Und ich würde euch mal gerne fragen, seht ihr meine Seele? Also wenn jetzt jemand Ja sagen würde, müssten wir nachher vielleicht noch ein kurzes seelsorgerliches Gespräch miteinander haben. Oder wenn du sagen würdest, du siehst meinen Geist. Also das, was ihr von mir sehen könnt, ist mein Körper, ist mein Leib. Wenn wir sagen, die Gemeinde ist der Leib Christi, dann sind wir alle das, was man von Jesus sehen kann auf dieser Welt. Das, was man von Gott sehen kann in dieser Welt, das sind wir. Und deswegen ist wichtig, was wir für ein Bild abgeben. Es ist wichtig, was die Gemeinde für ein Bild abgibt, aber es ist auch wichtig, was du für ein Bild abgibst. Auf der Herfahrt haben wir so eine Kurzpredigt gehört und da hat einer gesagt, wie wirkt sich das aus, dass wir Christen sind, zum Beispiel im Straßenverkehr? Ist es nur der fromme Aufkleber hinten auf deiner Heckscheibe? Oder sieht man das auch an anderen Dingen? Ich kenne Leute, die sagen, ich mache keinen Fisch auf mein Auto, sonst müsste sich mein Fahrstil ändern. Ja, wir lachen jetzt. Aber wie oft denken wir so ähnlich? Ja, ich weiß schon. Aber es ist eben genau der Punkt. Wenn die Leute dich sehen, sehen sie Gott oder sehen sie was anderes? Und das ist das, wozu Gott uns gemacht hat. Das ist unser Wozu. Das ist der Sinn unseres Lebens, so zu sein, wie Gott ist. Jetzt sagst du vielleicht, das ist aber ein hohes Ziel. Ja, das ist ein hohes Ziel. So what? Gott hat ein hohes Ziel mit dir. Ist doch cool, oder? Und du musst es nicht in eigener Kraft tun. Ich werde da gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Paulus schreibt in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 20. Auch den kennen manche von uns vermutlich jedenfalls teilweise auswendig. 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Dazu brauchen wir die Gemeinde. Wir alle miteinander, wir verkündigen als Botschafter diese gute Botschaft, dass wir uns versöhnen lassen können mit Gott. Aber auch als Einzelne. Wir können nicht hergehen und sagen, es soll mal irgendjemand machen. Ich weiß gar nicht, wer mir das kurz hier erzählt hat, aber jemand in Amerika wurde eine Studie gemacht, und da ist rausgekommen, dass in Amerika nur noch 40% der Christen eine persönliche Verantwortung sehen, das Evangelium weiterzusagen. 40% der Christen denken, dass sie verantwortlich sind, das Evangelium weiterzutragen. Die anderen 60% sagen, Team, toll, ein anderer macht's. Soll mal die Gemeinde machen. Vielleicht habt ihr das schon gemerkt, dass wenn du hier bei uns in der Gemeinde sagst, die Gemeinde sollte mal, dann kann dir das schon mal passieren, dass man dich fragt, wer ist die Gemeinde? Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Und deswegen ist wichtig, dass wir auch so diese Gemeinschaft entsprechend leben. In Johannes 17, Vers 21, da betet Jesus am Ende seines Lebens, kurz bevor er stirbt, ein ganz interessantes Gebet. Und in diesem Gebet, da kommt ein Punkt immer wieder vor. Und ich lese stellvertretend diesen einen Vers, Vers 21 aus Johannes 17, wo Jesus sagt, ich bete darum, dass sie alle eins seien, so wie du, nämlich der Vater, in mir, nämlich in Jesus bist, Vater und ich in dir. So wie wir sollen auch sie in uns eins sein, und jetzt hör gut zu, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Wenn wir wollen, dass uns die Welt glaubt, dass Gott Jesus gesandt hat, dass wir im Auftrag Gottes unterwegs sind, dass Gott einen guten Plan für diese Welt hat, dass sie Sünder sind und dass Gott sie retten will. Wenn wir wollen, dass die Welt es glaubt, dann müssen wir eins sein. Wenn wir als Christen eins sind und uns lieben, das steht in Johannes 13, Vers 35, dann kann die Welt glauben. Und nochmal, auch an diesem Punkt, es gibt keine Solo-Christen. Wir können nicht ohne diese Einheit miteinander, ohne diese Gemeinschaft, ohne dieses Einanderlieben, die Botschaft Gottes weitertragen. Und wir sind geschaffen zur Gemeinschaft mit Gott, nicht nur untereinander. Und auch das will Gott wiederherstellen. Gott will die Gemeinschaft miteinander herstellen, und er will die Gemeinschaft mit Gott herstellen. Und wenn wir das tun, dann werden wir Gottes Segen erleben, und dann werden wir die Erfüllung erleben. Ich habe mir überlegt, ob ich heute Morgen einen Holzbalken mitbringen soll und einen Nagel. Und ich würde da meine Gitarre nehmen, und jetzt könnt ihr euch das vorstellen, aber ihr wisst jetzt, glaube ich, schon, warum ich es nicht tun würde. Und ich würde diese Gitarre benutzen als Hammer und würde den Nagel mit der Gitarre in das Holz schlagen. Wenn ich das jetzt hier machen würde, dann würdet ihr vermutlich alle sagen, der Wolfgang braucht dringend Urlaub. Die Gitarre ist nicht dazu gemacht, um Nägel in Holz zu schlagen. Ich kann das machen. Es wäre, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt schaffen würde. Vermutlich würde der Nagel nicht ins Holz gehen und die Gitarre wäre am Schluss nicht mehr so gut. Aber es ist besser für die Gitarre und für uns alle hoffentlich, die Gitarre als das zu nutzen, wozu sie gemacht ist, nämlich als Musikinstrument. Ich habe noch was anderes dabei. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Muss mal schauen, dass ihr das sehen könnt. Das ist eine elektrische Nagelfeile. Tja, was wir nicht alles haben, gell? Ich kann mir damit die Nägel feilen. Die hat hier unten noch so ein Loch, wozu, weiß ich auch nicht genau, aber man kann sich damit die Nägel feilen. Aber dazu ist die nicht gemacht. Die hat da hinten ein Loch. Und wisst ihr, was mit dem Loch ist? Da kann man einen Stecker reinstecken und einen Strom durchfließen lassen, und dann drückt man hier auf den Knopf und macht bzzzt und dann dreht sich das da vorne, und dann kannst du ganz viel und ganz schnell feilen, und dann kannst du verschiedene Aufsätze drauf machen und alles. Dafür ist die gemacht. Ich kann die ohne die Verbindung zum Strom benutzen. Aber dazu ist sie nicht gemacht und es macht auch keinen Spaß. Und ich werde das Ziel vermutlich auch nicht wirklich erreichen. Du kannst dein Leben leben ohne dieses Kabel, ohne diese Verbindung mit Gott. Aber dazu bist du nicht gemacht. Du kannst ohne Gott überleben, ja. Aber viel besser ist es, mit ihm zu leben. Du kannst viel mehr erreichen. Du kannst wirklich die Erfüllung deines Lebens, den Sinn deines Lebens finden in ihm. Und mit ihm kannst du eben auch Botschafter sein. Du kannst Herrschaft richtig ausüben. Du kannst Gemeinschaft erleben. Zum Beispiel auch heute Nachmittag. Wollen wir nachher noch was hören. Und wenn du dieser Berufung folgst und wenn du diesem Wozu folgst, dann erlebst du Erfüllung und Segen. Und das ist das, was ich uns wünsche. Dass wir, wenn wir uns fragen, wozu lebe ich eigentlich, dass es dabei nicht so sehr darum geht, was muss ich in meinem Leben machen, damit es mir gut geht oder damit ich mich wohlfühle. Sondern ich glaube persönlich, wir haben vorher so ein Lied gesungen, ich habe mir noch gedacht, obwohl alle die ganze Zeit mitgesungen haben oder ob du erst gesungen hast und dann voller Schreck festgestellt hast, was du da eigentlich gesungen hast. Ich will mich in dir verlieren. Ups. Wollen wir das wirklich? Jesus, sag mal, wenn du nicht bereit bist, dein Leben zu verlieren, hör mal, dann lass es bleiben. Jesus sagt sogar mal, dann hast du mich nicht verdient. Aber wisst ihr was, wenn wir bereit sind, uns zu verlieren, wenn wir bereit sind, so diesen Kontakt zu Gott aufzunehmen, diese Verbindung herzustellen und so zu leben, wie es ihm gefällt und uns umgestalten zu lassen in sein Bild, dann wirst du eine Qualität von Leben erleben, die du nicht anders haben kannst, die du nirgendwo anders findest und die so viel mehr ist als all das, was du vielleicht aufgeben müsstest oder wo du dich vielleicht verlierst, weil du mit Gott unterwegs bist. Erfährst du eine Zufriedenheit und einen Segen und eine Erfüllung, die du sonst niemals haben könntest. Und deswegen, ich bin jetzt schon ein paar Jahre mit Gott unterwegs und ich bereue es keinen Tag, weil es eben einfach gut ist, mit Gott zu gehen. So, an dieser Stelle höre ich auf und ich werde zum Schluss noch beten. Und wenn du magst, darfst du im Stillen mitbeten und Gott in dein Leben einladen. Vater, ich danke dir, dass du ein Wozu für unser Leben hast. Ich danke dir, dass du einen Plan für unser Leben hast und dass dieser Plan gut ist. Ich danke dir, Herr, dass ich das schon so oft erleben durfte, Herr, dass du einfach gut vorausgeplant hast. Und wenn ich bereit bin, deine Wege zu gehen, Herr, dass ich dann einfach merke, wie Dinge vorbereitet sind, wie Dinge einfach gut laufen. Manchmal sieht man es auch erst im Nachhinein, aber ich danke dir einfach, dass ich mit dir unterwegs sein darf. Und ich möchte dir immer wieder neu sagen, Herr, ich möchte in diesem Kontakt mit dir, ich möchte in der Verbindung mit dir leben, ich möchte mich umgestalten lassen mehr und mehr in dein Bild. Und ich möchte so leben, Herr, wie es dir gefällt. Und ich danke dir, Herr, dass du in mein Herz gekommen bist. Und ich möchte dich jetzt einfach bitten für jeden, der diesen Schritt noch nicht gemacht hat, Herr, dass jeder, der dich nicht kennt, jeder, wo du noch nicht im Herzen wohnst, dass der sein Herz aufmacht und dich reinlässt. Und ich danke dir, Herr, dass du mit uns gehst durch dick und dünn und dass du an unserer Seite bist und dass wir wissen dürfen, Herr, dass du uns niemals alleine lassen wirst und dass den Weg mit dir zu gehen nicht immer das Einfachste ist, aber auf jeden Fall immer das Beste. Ich möchte dir danken, Herr, in Jesu Namen. Amen.